Natürlich steht Ilkay Gündogan am Freitag auf dem Platz und in den Startlöchern dabei natürlich auch unsere Jungs vom VfB und so richtig groß natürlich auch der Toni. Plötzlich, ihr werdet es nicht glauben, klingelt mein Handy. Ich nehme ab und habe meinen Ohren nicht getraut. Der Julian, unser Bundesjulian. Ich meine, durch seine Ministrantenzeit damals in der katholischen Kirche hatten wir sofort so einen Draht zueinander, als er mir dann doch sein Leid klagt. Dem Schlotterbeck schlottern die Knie. Und im Sané, hey, manchmal mehr saure Sahne als süße Sahne. Und Florian Wirtz, hey, du weißt nicht, wird's was oder wird's nix? Und dann die ganzen Jungen. Uwe, in der Abwehr und im Sturm, da steckt der Wurm. Und dann kommt der Hammer. Uwe, meint der Julian, deine Chance. Und dann tatsächlich so auf meine alten Tage will der mich als Joker reaktivieren. Hey, ich denke, hey, Julian, hey, spinnt ja völlig. Aber okay, also ich meine, wenn der Julian anruft, kurzer Blick in den Kalender, noch kürzerer Blick auf die Waage, mit schnellem Erschrecken. Ich packe aber meine Tasche und während ich so am Packen bin, klingelt's schon wieder. Und mein Wecker reißt mich aus allen Träumen. Und während ich aufstehe, denke ich noch, was wäre, wenn der Bundesjulian bei einem von uns anrufen wird. Ich meine, wenn er bei euch anrufen würde, ich könnte mal sagen, das war mein Konfi. Keine Sekunde würden wir doch zögern. Also, ihr zumindest nicht, ich vielleicht dann schon eher. Da dabei zu sein, ist doch der absolute Traum. Dabei sein oder nicht dabei sein, darum geht es auch im Glauben, im Leben mit Gott, dass wir nicht nur Zuschauer sind, sondern dabei, wenn Jesus sagt, ich will dich in meinem Team. Und wenn uns das schon hier beim Fußball so hoch hängt, um wie viel mehr sollte uns das im Glauben wirklich ein Top-Thema sein, weil es großartig ist, mit Jesus im Team zu sein, da werden wir nicht nur Europameister, nicht nur Weltmeister, auch wenn Glaube etwas tatsächlich zu tun hat mit Weltmeisterschaft. Mit Jesus gewinnst du echtes Leben. Leben, das die Bezeichnung Leben auch tatsächlich verdient. Im Bibelwort für den heutigen Sonntag, das wir gerade als Schriftlesung gehört haben, entfaltet Paulus dieses echte Leben. Und über allem steht dieses, du bist berufen, dabei zu sein. Und ein erstes als Bürger des Himmels. Gott will dich in seinem Team. Du bist nominiert. Das ist der Leitsatz, der Paulus hier jubeln lässt. Dank Jesus Christus haben wir freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Bürger des Himmels. Also nicht nur Mitglied der Nationalmannschaft, sondern Bürger des Himmels. Du bist nominiert für Gottes Ewigkeitsteam. Im Gegensatz zu meinem Traum und dem Traum mancher Jungs und Mädels, kein Traum. Gott liebt dich so sehr. Und wir wissen es und es, glaube ich, braucht es, dass es immer wieder ins Herz rutscht. Gott liebt dich so sehr, dass er mit dir die Ewigkeit verbringen will. Du bist berufen zum Leben mit ihm, jetzt und ewig. Was für ein Vorrecht mit dem lebendigen Gott und das nicht erst nach dem Tod, sondern schon heute mit einem Leben, das die Bezeichnung Leben auch wirklich verdient. Diese Vision realisiert Gott durch Jesus Christus, wenn Paulus hier festhält, dank Jesus Christus haben wir freien Zutritt zum Vater, dem lebendigen Gott. Um im Fußballbild zu bleiben, am Kreuz unterschreibt Gott deinen unbefristeten Vertrag. Unbefristet für die Ewigkeit. Und dann zahlt er am Kreuz auch die Ablösesumme für dich. Angebot steht. Das Einzige, die offene Frage, jetzt liegt die Nominierung bei dir. Willst du mit diesem Gott leben? Und die Antwort natürlich, check. Jesus, danke, mit dir leben zu dürfen, mit Gott, bei ihm, in deinem Team, jetzt, ewig. Wie im Fußball allerdings, wer nominiert wird, der wird sein Leben daran ausrichten, für dieses Ziel. Also wer als Fußballer nach dem Anruf vom Bundesjulian nicht ins Fitnessstudio geht und die Trainingseinheiten nochmal erhöht und die Waage checkt, ja, wird schwierig. Und so ist eigentlich auch im Glauben die Entscheidung für Jesus, mit dem wir die Ewigkeit verbringen wollen, die will heute gelebt werden, dass wir den auch kennen, mit dem wir die Ewigkeit verbringen. Was das konkreter heißt, das machen wir im Konfis miteinander. Ein Thema aber gibt uns Paulus heute Morgen mit, wenn er im Bibelwort für den heutigen Sonntag fortfährt. Ihr gehört zu Gottes Haus. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und die Gemeinde in Korinth fragt er dann etwas kürzer formuliert dieselbe Botschaft. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Für Paulus ist sowohl die Gemeinde als auch der Einzelne, der mit Jesus lebt, der Raum, den Jesus füllen möchte. Ihr seid Gottes Tempel. Und das ist mein zweites. Du bist berufen, dabei zu sein als Bürger des Himmels und als Tempel für Gott, denn Gott selber will in dir wohnen. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn der Bundes-Julian anrufen wird, wir würden im Kreis springen, auf die Waage und ins Fitnessstudio, aus der Frage heraus, passt mein Leben zu dieser Berufung? Und ich glaube, das zieht sich aber durchs ganze Leben hindurch. Was mich die Tage, oder eigentlich schon länger, aber die Tage habe ich es dann jetzt geschafft, es auf den Punkt zu bringen, nochmal ein paar Dinge beschäftigt. Ich glaube oder habe den Eindruck, wir orientieren uns bei allem unserem Tun an vier Leitsätzen. Vier Leitsätze, an denen wir bewusst oder unbewusst unser Handeln ausrichten. Was gibt mir Sicherheit? Was gibt mir Stärke? Was gibt mir Trost? Und was gibt mir Anerkennung? An diesen vier Fragen zeigt sich, wem du einen Tempel gebaut hast und wer in deinem Tempel wohnt. Ich behaupte und erwische mich selber viel zu oft dabei, dass in unserem Tempel Gott natürlich eine Rolle spielt. Der Haken aber nur, Gott will doch in unserem Leben keine Rolle spielen, sondern der Regisseur sein. Nicht nur im Fußballbild ein Mitspieler, der halt auch neben 11 anderen auf dem Platz mit uns rumrennt, sondern der Spielmacher, der Trainer, der Teammanager, der Präsident, alles miteinander, eben Gott. Und diese vier Fragen werden dann zu Testfragen. Die erste, was gibt mir Sicherheit? Was machen wir nicht alles aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus? Ich meine, in Corona-Zeiten war es Sicherheit gegeben. Wenn man den Keller voller Klopapier hatte zum Beispiel, hat man sich doch deutlich sicherer gefühlt. Ein bisschen ernsthafter, obwohl das eigentlich ernsthaft genug ist, diese Erinnerung. Ich weiß nicht, wie es euch Konfis am Mittwoch gegangen ist, als wir uns zum ersten Mal als große Gruppe 38 Konfis getroffen haben. Ich hatte den Eindruck, bei Einzelnen ist mir aufgefallen, ihr seid gezielt oder manche von euch sehr gezielt auf eine andere Person zugegangen oder auf eine Gruppe, die schon da stand. Das gibt uns Sicherheit, hat euch Sicherheit gegeben. Wenn da 38 junge Leute rumspringen, von denen man einen Großteil nicht kennt, dann gibt es uns Sicherheit. Da ist einer und zu dem stellen wir uns hin. Genauso, wenn wir auf einer Party eingeladen sind, wo man 90% nicht kennt, da fühlt man sich unwohl. Wo gehe ich hin? Mit wem rede ich jetzt? Und wie großartig ist es, wenn da einer ist, auf den ich zugehen kann? Das gibt mir Sicherheit. Oder wir Eltern oder Großeltern von Kindern, die jetzt ihren Schulabschluss machen und wo die Frage dann im Raum steht, was sie beruflich machen wollen. Ja, da wollen wir als Eltern und Großeltern natürlich nur das Beste für unsere Kinder und Enkelkinder. Und was ist das Beste? Das, was unseren Kindern ein vermeintlich sicheres Leben ermöglicht. Und was ist ein vermeintlich sicheres Leben? Naja, Auskommen, Verlässlichkeit des Berufs. Und selbst Familien, die ein geistliches Anliegen haben und die jedes Jahr 10% von ihrem Einkommen für die Gemeinde und für die Mission spenden, hören sich plötzlich sagen, was, wie, du willst Pastor werden, Pfarrer, Rallye-Lehrer, Missionar, also kannst du nicht einen vernünftigen Beruf mit einem sicheren Einkommen und geordneten Verhältnissen ergreifen, so wie alle anderen auch, und man kann ja auch in normalen Berufen sein Christsein bewusst leben. Und dann fallen einem als Eltern x Berufe ein, nur dass das Kind ja etwas Sicheres macht, wo im Leben nach bestmöglichem Wissen nichts anbrennt. Natürlich haben wir einen Kopf und von Gott haben wir auch einen Verstand bekommen, den bewusst einzusetzen. Und doch erinnert mich mein Konfirmationsvers, also ein Vers, den ihr dann bei eurer Konfirmation zugesprochen bekommt, werden andere Verse sein, den ich damals bekommen habe, Sprüche 3, erinnert mich: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Verlass dich auf den Herrn. Natürlich haben wir unseren Verstand, ihn zu gebrauchen. Aber wem vertrauen wir? Mein Horizont zumindest, bei euch mag das anders sein, aber meiner ist sehr begrenzt. Ich sehe nicht weit. Was wird in 1, 2, 3, 5, 20, 50 Jahren sein? Gott hat den Überblick. Deshalb verlasse ich mich doch auf ihn. Bist du bereit, mir als deinem Gott, sagt Gott, mehr zu vertrauen als all dem, was in dieser Welt Sicherheit ausstrahlt? Und dann die Stärke. Was gibt mir Stärke? Ein zweiter Leitsatz in unserer Gesellschaft, wie ich ihn wahrnehme. Damit meine ich, was gibt mir das Gefühl, ich sag mal, besser zu sein auch als andere? Vielleicht auch ein bisschen was von Überlegenheit, aus der Masse heraus zu stechen. Also, ich meine, ihr kennt das aus dem Sportunterricht. Ich glaube, das ist heute nicht anders als zu meiner Zeit. Wenn Mannschaften im Sportunterricht gebildet werden, da fühlt man sich stark, wenn man gleich bei den Ersten ist, die gewählt werden. Manche kaufen ein Auto oder ein neues Handy, ein neues Kleid. Das macht in unserer Kultur und Gesellschaft in Deutschland niemand, weil er sonst nackt rumlaufen müsste oder nichts zum Fahren oder Telefonieren hätte. Es gibt uns Stärke. Das Gefühl der Stärke, ich kann mir das leisten. Ich kann mir das leisten, mein Geldbeutel gibt genug her, dass ich mir das leisten kann. Gibt uns ein Gefühl der Stärke und der Überlegenheit. Und dann wird aus einem Gebrauchsgegenstand plötzlich etwas, womit ich mich identifiziere. Woran mein Herz hängt, was mich erfüllt. Und das nennt die Bibel Götzen. Ein weiterer Faktor für unser Tun, das Bedürfnis nach Trost. Bedürfnis nach Trost. Warum trinken Menschen, die trinken? Warum konsumieren Menschen Drogen? Bei jungen Leuten ist eher eine Frage der Anerkennung, gehöre ich zur Peer Group? Je älter Menschen werden, je mehr wird es zu einer Frage des Trostes. Trost, auch im Grund, dass Menschen fremd gehen, daheim die Konflikte und plötzlich ist da ein Mensch, in dessen Gegenwart ich mich sowas von geborgen und getröstet fühle. Weshalb suchen wir in allem möglichen Trost, was doch keinen Trost gibt, sondern das Chaos nur größer macht, als selbst kein Trostpflaster ist, sondern wenn, dann nur ganz kurz, um dann noch mehr weh zu tun. Das Loch in unserer Seele kann nichts von alledem stillen. Selbst die beste Freundschaft oder Ehe ist dazu nicht in der Lage, wäre eine Überforderung dieser Beziehung. Kein Mensch, und wenn die Beziehung noch so gut ist, kann unser letztes Loch in unserer Seele stillen. Echten Trost gibt es definitiv nur bei Jesus und aus einer Identität heraus, in der wir Gott Raum geben, seine Liebe aufsaugen und genießen und sagen, ich will dein Tempel sein, Herr, komm in mir wohnen. Und schließlich die Anerkennung, die uns umtreibt. Was denken die anderen über mich? Also ich glaube, wenn man Umfrage machen würde, wer diesen Satz in der vergangenen Woche schon gedacht oder zumindest irgendwie nachgespürt hat, würden sich die meisten von uns melden. Was denken die anderen über mich? Ich habe schlechte Nachrichten für euch. Du fragst dich, was denken die anderen über mich? Ich verrate es dir, die denken gar nichts über dich. Die denken nämlich auch alle nur, was denken die anderen über mich? Und wenn ihr Konfis morgen in der Schule gefragt werdet, was ihr heute gemacht habt, dann schmeißt den Gedanken raus, der vielleicht hochkommt, was denken die anderen jetzt über mich, wenn ich sage, ja, ich bin Christ, ich war in der Kirche, ich mache jetzt Konfis, ich habe eine Bibel bekommen. Was denken die anderen über mich? Die halten mich vielleicht für blöd. Raus mit diesem Gedanken, ich ermutige euch sehr dazu. Ich wünsche euch, dass euch die Anerkennung von Jesus dem Sohn Gottes wichtiger ist als deine obercoolen Mitschüler und was die vielleicht denken. Und du so, deshalb fröhlich erzählst, ja, ich gehe in Konfis und ich habe eine Bibel und da will ich jetzt was entdecken drin. Als ich so alt war wie ihr, hatte ich echt Stress an der Stelle mit meinem Kunstlehrer, der also wirklich rumgepöbelt hat, wie man nur Christ sein könnte und mich da auf dem Kicker hatte. Mir hilft an der Stelle der Blick aufs Kreuz, der Gedanke ans Kreuz, an Jesus, der hier am Kreuz hängt. Und ich höre da dann immer Jesus sagen, schau, das habe ich aus Liebe zu dir auf mich genommen. Bist du bereit, für mich einen blöden Kommentar auf dich zu nehmen? Was gibt dir Sicherheit, Stärke, Trost und Anerkennung? In meinem Traum vom Bundesjulian vorhin, ja, ihr erinnert euch, da hat der Bundesjulian noch was erzählt. Nämlich, dass es nach dem Testspiel jetzt am Freitag zu folgender Szene in der Kabine gekommen ist. Ich nenne keinen Namen, ja. Wo er einem die Leviten gelesen hat und ihn gefragt hat, wann kriege ich von dir endlich mal wieder was Ordentliches zu sehen? Woraufhin der Spieler ihm versprochen hat, absolut versprochen, beim nächsten Spiel, da stelle ich nämlich in der Werbepause den neuen Fruchtjoghurt vor. Was ist denn das? Du bist doch nicht dazu berufen, Fruchtjoghurt zu präsentieren. Leb nicht unter deinem Niveau. Lebt nicht unter deinem Niveau. Der Sinn unseres Lebens ist es, einen Unterschied zu machen in dieser Welt, die sich so sehr um diese Götzen der eigenen Sicherheit, der eigenen Stärke, des eigenen Trostes und der eigenen Anerkennung dreht. Du sollst ein Segen sein für diese Welt. Ein Tempel, in dem Gott wohnt. Und Tempel heißt ja nicht nur, dass Gott in uns wohnt. Der Tempel hat schon immer die Funktion gehabt, dass es ein Ort ist, wo Menschen Gott begegnen können. Wow, jetzt wird es nämlich nochmal spannend und ich fange an zu beten, Herr, bewahr mich davor, Menschen, die dich suchen, im Weg zu stehen. Und positiv, Herr, das wünsche ich mir, ich kann es nicht machen, das kannst nur du schenken. Lass mich jemand sein, ja, der durch den du hindurch deine Liebe ausstrahlst und Menschen so dir begegnen. Und hoffentlich keinen Götzen in mir. Wer sich dagegen an diesen vier Punkten orientiert, ich glaube, das ist modernes Sklavendasein. Ein ständiges Leben in Angst vor Unsicherheit, vor mangelnder Stärke. Bin ich genug? Vor mangelndem Trost, vor mangelnder Anerkennung. Was muss ich noch tun, dass ich besser dastehe? Herzensgötter. Und Herzensgötter machen, was alle Götter machen. Götter verlangen Opfer. Und das ist bei den Herzensgöttern nicht anders. Die Sucht verlangt finanzielle Opfer. Für die Sehnsucht nach Trost wird die Familie geopfert. Am Ende des Tages fordert jeder Herzensgott ein Menschenopfer. Indem er dich aussaugt, indem er dein Gewissen beschwert und indem er dich bindet. Und da ist, was denken die anderen, das Kleinste. Das Schlimmste oder Beste, je nachdem, in diesem System macht Gott nicht mit. Fußballbild, Gott weigert sich, ein Mitspieler zu sein. Er ist Gott und Gott will unser Herz nicht mit unseren Götzen teilen. Das Einzige, was hilft, aufräumen. Und Gott neu Raum geben. Interessante Szene im Alten Testament. Ihr Konfis kennen die Geschichte sicher. Dritte Klasse ist im Lehrplan drin. Mose, der von Gott den Auftrag hat, das in der Sklaverei sich befindende Volk Israel herauszuführen. Und dann lesen wir, dass er zum Pharao geht, zum Sklavenhalter. 2. Mose 7, der Herr, der Gott der Hebräer, sendet mich zu dir. Er lässt dir sagen, entlass mein Volk aus deinem Dienst. Sie sollen mir in der Wüste dienen. Vielleicht auch ein Satz, den wir unseren Sklavenhaltern gelegentlich sagen müssen. Ich will nicht abhängig sein von dieser Sicherheit und diesem irdischen Trost und was mich letztlich nicht trösten kann. Ich will Gott dienen. Und wenn es sein muss in der Wüste, auch das Leben als Christ ist nicht selten Wüste. Als Christen tun wir das im Blick aufs Kreuz, als Jesus die Ablösesumme bezahlt hat aus diesem ganzen Sklavengedöns und von seiner Seite den Vertrag unterschrieben hat. 1. Petrus 1, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben. Sinn- und ziellos, Sklavengedöns. Ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war, nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut von Christus. Das ist der Deal, den Jesus anbietet. Ich hol dich raus aus dieser Verlorenheit, jetzt und ewig. Herzensgötzen lassen sich nicht wegmeditieren. Die müssen am Kreuz sterben, anders geht's nicht. Dass wir es Jesus hinlegen. Herr, nimm du es. Vergib und reinig und heilig, ich will dir dienen. Wenn du sagst, ich bin Atheist, ich habe keinen Gott, dann sag ich dir, nenn's wie du es willst. Wer nicht glaubt, glaubt auch. Dann sind dein Gott eben dein Verstand, dein Ansehen, deine Sicherheit, eben das, woran dein Herz hängt. Und wenn du sagst, naja, so verloren fühle ich mich jetzt aber auch nicht, hey, bitte, dann wart noch 100 Jahre. Hat noch keiner von uns was mitgenommen. Aber wenn Jesus in dir wohnt, nimmt er dich mit in Gottes Ewigkeitsteam. Und ich bin Christ, nicht nur, weil es ein Leben nach dem Tod gibt, sondern weil es kein besseres Leben vor dem Tod gibt als dieses Leben mit Jesus, weil es ein Leben ist in Freiheit und mit Sicherheit und mit Trost und mit Stärke und mit Anerkennung, wie sie nicht größer und tiefer sein könnt. Das ist mehr als ein Traum, das ist deine Berufung.